down, set, ranked.
Schönen Montag, ihr hört Folge Nummer 2 unseres neuen Ranking-Formats hier bei Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL. Ihr hört uns bei RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir ranken heute Quarterbacks. Adrian hat das ja schon diverse Male in schriftlicher Form getan. Aber wie ist das denn, wenn jetzt noch jemand anderes da sein Ranking mit reinschmuggelt und man seine Lieblinge nicht so hochschreiben kann wie sonst?
Du machst alles kaputt. Ja. Nein, ich finde wirklich, es ist eine gute Übung. Weil, wenn du
eine Übung, ja. Ja, klar. Ja, andere machen Sport so als Übung, weißt du, so ein bisschen Stretching. Ja. Yoga with Adrian machen manche morgens und Adrian macht irgendwie Quarterbacks am Morgen. Stretching,
ja. Ich habe heute den ganzen Tag
Quarterbacks schon mit Adrian.
Genau, so. Ich habe den ganzen Tag heute schon Receiver geschaut für die nächste Folge. Tape Stretching. So.
Klar.
Nein, also ich finde es ja wirklich, es ist ja dann wirklich interessant, wenn es dann so zusammengebastelt wird, weil wir ja dann schon sehen an irgendeinem Punkt, unsere Tiers in der Spitze sind jetzt nicht krass unterschiedlich. Wir haben dann manche Positionen ein bisschen anders. Manche haben wir auch komplett gleich gerankt. Kommen wir dann später natürlich dazu. Aber so die groben Tiers in der Spitze, ich würde jetzt mal sagen, bis einschließlich Top 9, also Platz 9, ist so, da sind wir uns relativ einig.
Das stimmt. Ich würde aber sagen, dass es nach der Top 8 schon so ein Tierbreak gibt.
Ja.
Auch wenn wir uns bei der Top 9, oder bei Platz 9 sehr einig sind.
Ja.
Aber
ja, kann man
argumentieren. Da gibt es schon einen kleinen Bruch, zumindest was die Qualität angeht, ja.
Ich würde im Moment sagen, dass man die 9 noch mit dazu zählen könnte, aber ich sehe deinen Punkt. Also man kann die 9 so ein bisschen vielleicht als einen eigenen nehmen.
Ja,
und danach ist halt echt so. Also wir müssen gleich so ein bisschen von hinten auch aufrollen. Wir hatten auch viele Leute, die gesagt haben, könnt ihr vielleicht sagen, wer bei euch so 11, 12, 13 oder so noch sind. Heute müssen wir das tatsächlich machen, in meinen Augen, weil man muss so ein bisschen erklären, wie man an diesen Punkt kommt, an dem wir hier gelandet sind.
Du willst dich jetzt schon im Vornherein rechtfertigen für unseren
Platz
10.
Nee, du bist ja
Platz
schuld.
Also,
das muss man ja schon
ich bin nicht schuld. Mein Platz 10 ist auf Platz 10 gelandet. Der gehört dahin. Du hast ihn halt aber auch auf Platz 11 gesetzt. Und deswegen ist er unsere gemeinsame Top 10. Und trotzdem bin ich auch der Meinung, es fühlt sich falsch an. Aber jetzt wollen wir nicht weiter in Rätseln sprechen. Wir ranken die Top 10 Quarterbacks der NFL. Zum aktuellen Zeitpunkt. Aber du hast es ja schon ganz gut eingeleitet. Wollen wir direkt schon mal so die Honorable Mentions machen, die Plätze dahinter, unseren Platz 10 revealen, der bestimmt kontrovers diskutiert werden wird?
Also, ich weiß nicht, ob wir das getrennt voneinander machen können, weil für mich zumindest, wie ich sie gerankt habe, ich meine, du hast ein anderes Ranking natürlich, auch gerade in dem Bereich geht es dann bei uns wirklich auseinander. Aber für mich gehören 10, 11 und 12, wie ich sie gerankt habe, zusammen. Deswegen, wenn es dich nicht stört, würde ich die zusammen revealen.
Ich finde, die gehören auch zusammen. Da haben wir doch auch die gleichen Namen, oder?
Weiß ich gar nicht.
Nee,
ich glaub,
nicht ganz.
Du hast einen, glaube ich, ein bisschen tiefer.
Ja, okay.
Weil ich finde halt, es gibt eine klare Top 9. Also 9 Quarterbacks, die man in unterschiedlicher Reihenfolge natürlich, wie man die genau rankt, aber es gibt 9 Quarterbacks im Moment, die für mich die 9 besten Quarterbacks in der NFL sind.
Ja.
Das war relativ klar. Und da haben wir auch beide die gleichen.
Genau.
Für mich gibt es danach, oder, nee, weißt du was, ich fange anders an. Für mich gibt es dann ein großes Middle-Tier. Und das Middle-Tier-Quarterbacks für mich sind die Quarterbacks, über die wir jedes Jahr diskutieren, wenn einer von denen eine besonders gute Saison hat.
Ja.
Weil dann ich die Spaßbremse bin, die dann der Fanbase sagt, naja, das liegt aber maßgeblich an dem und dem und dem und dem. Dieser Quarterback ist nicht plötzlich ein Top-8-Quarterback. Das ist für mich Kirk Cousins, Ryan Tannehill, Tua, Goff, Daniel Jones, diese Gruppe Quarterbacks. Das ist für mich so diese breite Mittelgruppe.
Mhm.
Und es gibt 3 Quarterbacks, die ich aus verschiedenen Gründen nach der vergangenen Saison super schwer einzuordnen finde und die für mich eben diese drei sind. Und das sind Matt Stafford, Geno Smith und Kyler Murray. Aus unterschiedlichsten Gründen natürlich.
Mhm.
Kyler eben Verletzungen, letztes Jahr schlecht gewesen, ganze Saison verletzt gespielt, jetzt Kreuzbandriss dann am Ende gehabt. Stafford die Verletzung jetzt, mal gucken, wie der wieder zurückkommt. Wenn Stafford fit ist, für mich auch einer, der für diesen 9. Platz zum Beispiel in Frage kommt. Und Gino halt die absolute Wundertüte, weil der jetzt ein Jahr gehabt hat auf diesem Level, nachdem er, was war es denn, 9. Jahr in der NFL? 10. Jahr? 9. Jahr in der NFL? Also schon sehr, sehr lange der NFL ist. Und
auch teilweise nicht mehr war.
Genau, und du einfach nicht einschätzen kannst, was davon sich wiederholen lässt. Da kommen wir gleich im Detail dazu. Aber das sind diese 3 Namen, Stafford, Geno, Kyler, wo ich sage, das ist da kannst du mir jede Kombination irgendwie argumentieren. Ich habe Stafford an 10, weil ich ihn da immer noch am ehesten sehe. Wenn der jetzt nur noch bei 60% ist oder sowas, dann natürlich nicht. Aber jeder von denen hat halt so eine kritische Frage irgendwie, mit der er jetzt in die kommende Saison geht.
Ich stimme dir ja da auch zu 100% zu. Gleichzeitig kann ich, oder habe ich, glaube ich, die Performance, die das, was man letztendlich bekommen hat von den Quarterbacks, vor allem letztes Jahr, dann vielleicht doch ein bisschen mehr noch gewichtet, weil ich kann halt einfach diese Saison von Kyler Murray nicht ignorieren, auch wenn ich weiß, was damit alles reingespielt hat. Oder die Saison von Stafford. Ich halte die beiden auch für zwei von denen, sogar eher die zwei Favoriten von denen, die individuell es schaffen könnten, ja, in die Top 9 noch reinzukommen.
Wir haben es halt von beiden zum Beispiel gesehen, also nicht letztes Jahr, aber das Jahr davor. Also ja, davor waren sie ja beides in meinen Augen Top 10 Quarterbacks 2021.
Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel Tour, auch wenn in sehr guten Umständen, dann doch noch mal ein bisschen höher gesetzt als jetzt zum Beispiel ein Matt Stafford, weil der einfach ja viel besser gespielt hat, weil er eben auch viel besser spielen konnte in seinen Umständen. Aber dann lass uns doch mal erstmal über die Top 10 sprechen, wo du jetzt wirklich drumherum geschlingert bist, ohne Ende. Es ist Geno Smith geworden, Platz 10. Das fühlt sich, wie gesagt, vielleicht etwas zu hoch an, weil diese Sample Size einfach so klein ist. Du hast es gesagt, eine überragende halbe Saison und dann hinten raus noch eine gute Saison, würde ich sagen. Aber ich finde, er hat diesen Platz nach dieser Saison verdient, weil ehrlicherweise muss man ja dazu sagen, das ist ja schon mit der Sample Size im Hinterkopf. Weil wenn Geno Smith entweder noch eine Saison auf insgesamt diesem Niveau gehabt hätte vorher oder jetzt noch eine Saison auf diesem Niveau haben wird in der kommenden Saison, dann wäre ja eine noch höhere Platzierung absolut gerechtfertigt. Und ich finde, er hat hier schon den Benefit of Doubt mit eingerechnet bekommen mit Platz 10.
Eine höhere Platzierung für dich? Also wenn er jetzt nochmal so eine Saison spielen würde, wäre er für dich?
Dann wäre er auf jeden Fall zum Beispiel in Reichweite von Platz 8.
Ja, würde ich vielleicht mitgehen. Also ich finde, man muss, finde ich, zwei Aspekte bei Geno Smith anschauen. Und zum einen ist natürlich dieser Breakout und was er eben gut gemacht hat. Und zu sagen, was er gut gemacht hat, was kann er davon wiederholen? Und das habe ich jetzt auch letztes Jahr mehrfach gesagt, das habe ich nach der Saison gesagt. Ich glaube nicht, dass er jetzt wieder komplett in so ein Loch fällt. Weil was er aus der Pocket gemacht hat, wie er aus der Pocket gespielt hat, wie er die Mitte des Feldes geöffnet hat für diese Offense. Das Armtalent, das war ja nie eine Frage bei ihm. Also das hat er immer gehabt. Diese Dinge werden, glaube ich, nicht weggehen. So, wenn diese Dinge nicht weggehen, dann hast du ja schon mal einen Floor, den wir vor zwei Jahren bei Geno Smith niemals erwartet hätten. Oder vor einem Jahr. Mhm. Sprich, wir reden schon über einen Quarterback, der, glaube ich, in dieser Top-15-Diskussion bleibt. Ob er mehr wird als das? Im Moment für mich ist er über dieser Mittelfeldgruppe, Cousins und so weiter und Tua und Goff, die ich da alle drin habe. Im Moment ist er drüber für mich, weil er in meinen Augen mehr dem Scheme on top geben kann als diese anderen Quarterbacks, die für mich halt letztlich mehr noch im Scheme funktionieren. Wenn er jetzt, sagen wir, er würde die Saison nur so nochmal spielen, jetzt einfach so im Vergleich, er würde die Saison nochmal so spielen, glaube ich nicht, dass er für mich wahnsinnig klettert, weil ich glaube, und das ist der andere Punkt, dass einfach schon ein gewisses Maß an Variance in seinem Spiel war, die letzte Saison für ihn ausgegangen ist. Also zum Beispiel, Geno hatte letztes Jahr 15 Deep Passing Touchdowns. Kein anderer Quarterback, inklusive Playoffs, und da gab es ja Quarterbacks, die dann doch mehr Spiele noch gemacht haben, hatte mehr als 12 letztes Jahr. Also Geno Smith hatte die 10 meisten tiefen Pässe letztes Jahr in der NFL, hatte die meisten, mit Abstand die meisten Passing-Touchdowns bei Pässen über 20 plus Yards. Und auf der anderen Seite, PFF chartet ihn, da muss man auch mal sagen, da ist ein gewisses Maß an Subjektivität natürlich immer mit dabei, aber PFF chartet ihn mit den zweitmeisten Turnover-worthy Plays unter Quarterback, mit 31. Jared Goff war Platz 3 mit 24, also 7 weniger. Aber Geno hatte nur 12 Interceptions, Platz 9 und 3 Fumbles, Platz 14.
Und er hat aber auch die fünfthöchste Big-Time-Throw-Rate.
Genau, PFF. Genau, das kommt natürlich bei diesen Deep-Passing-Geschichten mit rein.
Genau.
Das ist, glaube ich, wenn du den negativen Case für Geno Smith machen wollen würdest, dann wäre das, da würde ich ihn aufbauen. Weil das sind sehr instabile Metriken, die letztes Jahr wahnsinnig gut für ihn gelaufen sind. Und jetzt sagen wir einfach mal, die tiefen Pässe gehen von 15 auf 9 runter, was ja immer noch ein guter Wert wäre, aber halt nicht mal dieser krass gute Wert wie letztes Jahr. Und die Interceptions gehen von 12 auf 15, 16 hoch. Was, ne, was seine tiefer gehenden Stats vom letzten Jahr absolut hergeben würden. Das würde ja die Wahrnehmung aber schon ganz anders aufziehen bei ihm. Und da stehe ich im Moment mit ihm. Er ist in meinen Augen, war er zum einen eine sehr, sehr positive Überraschung. Ich glaube, dass er an einigen von dem weiter aufbauen kann und daran auch bleiben wird und in dieser, wie gesagt, Top 10 bis 15 Diskussion bleibt. Für mich ist er aber eher keiner, wo ich jetzt noch denke, dass er weiter klettert.
Ja, sagt mir mein Bauchgefühl auch. Gleichzeitig komme ich dabei immer wieder zurück und deswegen ist er für mich auch vor anderen gelandet, die vielleicht im selben Tier mit dabei sind, weil ich finde, wir müssen bei Geno Smith nochmal auf die Umstände schauen, die er bei den Seahawks zur Verfügung hatte, weil die waren nicht gut. Also, vielleicht waren sie besser als für andere dieser Mid-Tier-Quarterbacks, aber ich finde, sie waren nicht gut. Ich meine, die Seahawks waren ein Team, das wir vor der Saison als einen der Favoriten auf einen Top-3-Pick gehandelt haben, wo wir gesagt haben, auf keinen Fall kommen die in die Playoffs. Natürlich lag das dann letztendlich auch daran, dass Geno Smith viel besser gespielt hat, als wir das alle erwartet haben. Aber trotzdem, die Umstände fand ich, also die O-Line war dann vielleicht etwas besser als erwartet. Aber wenn ich mir jetzt hier, Stichwort PFF, auf das finale Offensive-Line-Ranking zum Ende der Saison anschaue, da sind die Seahawks auf 27 gewesen, auch wegen Verletzungen.
Aber also, da würde ich halt nochmal ansetzen, weil da könntest du natürlich auch einen negativen Case machen, wenn man eben sagt, die O-Line der Seahawks wurde ja schlechter im Laufe der Saison und Geno Smith wurde schlechter im Laufe der Saison.
Also man richtig, kann, aber nenn mir einen Quarterback von dahinter, also jetzt mal vielleicht über die wir schon gesprochen haben, ausgenommen, aber zum Beispiel ein Tua, ein Goff, ein Daniel Jones, ein Derek Carr. Nenn mir einen von denen, der definitiv eine bessere Saison in diesen Umständen gespielt hätte als Geno Smith.
Definitiv kann man natürlich nicht sagen.
Klar.
Also,
aber von wem würdest du es glauben, dass er besser ausgesehen hätte als Geno Smith?
Also wem ich es zutrauen würde in diesen Umständen ist Tannehill. Weil ehrlicherweise, der hatte schlechtere Umstände schon in Tennessee und sah ähnlich gut aus, wenn nicht besser teilweise. Und dann
Das ist auch schon ein paar Jahre her.
Also ist auch schon ein paar Jahre her, genau.
Weiß ich nicht, ob er das immer noch hinkriegen würde.
Aber das macht ja genau diese Platzierung für ihn auch aus irgendwo für mich, für Geno Smith jetzt. Weil er ist für mich halt genau dieses, in dieser Bindeglied-Kategorie zwischen, das sind die klaren Franchise-Quarterbacks und das sind die halt die vom Scheme leben, die gut sind in den richtigen Umständen und so weiter. Und er ist halt genauso dazwischen nach der vergangenen Saison. Die Frage ist jetzt, kann er sich eben mehr da oben noch anheften oder ist er letztes Jahr halt irgendwo eben zwischen diesen ganzen Quarterbacks, die ich vorhin aufgezählt habe, Cousins und Tannehill und Tua und so weiter.
Aber das wahre Bindeglied ist unser Platz 9. Weil unser Platz 9, finde ich, gehört weder zu der einen Gruppe noch zu der anderen Gruppe. Ja, und wir haben ihn beide auf Platz 9. Das sagt auch schon einiges. Und das ist Dallas Cowboys Quarterback Dak Prescott. Dak Prescott ist so on point auf Platz 9 und ist da am besten aufgehoben. Weil ich finde, er ist klar besser als das Tier danach. Ja. Aber ich weiß nicht, ob er das Potenzial in sich hat, in diese Top 8 vorstoßen zu können. Er ist einfach, wenn er fit ist, einer der immer auf einem hohen Level performen kann, aber trotzdem mehr abhängig ist von den Umständen als vielleicht einige von noch weiter oben. Auch er hatte ein weniger gutes Jahr. Ich finde, das gilt für einige Quarterbacks, auch von noch ein paar, die noch kommen werden. War aber auch mal wieder länger verletzt und hatte halt auch nicht die Umstände, die er braucht. Aber was ich bei ihm spannend finde, ist, dass diese Underlying Stats, also diese Advanced Metrics, echt gar nicht so schlecht aussehen oder aussahen in der letzten Saison bei Dak Prescott.
Ich glaube, wir wissen einfach, also Prescott ist für mich so einer, auch wenn ich Quarterback-Rankings mache, das ist so einer dieser Prescott, Garoppolo, das sind so diese Quarterbacks, wo ich einfach sehr genau weiß, was sie sind und wo sie ungefähr hingehören. Also bei Prescott, finde ich, kann man relativ klar sagen, was er ist. Er ist ein richtig guter Pocket-Passer, ein richtig guter Game-Manager, der seine gelegentlichen Meltdown-Momente hat. Und der mehr von den Umständen abhängig ist als diese absoluten Top-Quarterbacks. Für mich ist er so ein bisschen, das ist jetzt sehr oberflächlich, aber so ein bisschen die schlechtere Version von Joe Burrow. Auch Prescott hat jetzt nicht den Elite-Arm, aber er ist wahnsinnig gut darin, das Spiel aus der Pocket zu machen, mit allem eben, was dazugehört. Also Pocket-Movement, Matchups finden, Ball schnell verteilen. Das ist über die letzten Jahre auch mehr und mehr sein Spiel geworden. Mhm. Und da ist er richtig gut drin, aber er ist halt nicht auf Elite-Level. Und er ist für mich wahrscheinlich der klarste Kandidat eben, wie du es auch schon gesagt hast, der halt nur in diese Gruppe gehört oder nur in diesen Bereich gehört und dem ich eigentlich keine wirkliche Chance geht, so Top 5, Top 6 zu sein. Also ein sehr guter, kein Elite-Quarterback. Das ist für mich Dak Prescott. Und ich, also bestimmt gibt es ein paar Cowboys-Fans, die widersprechen, vielleicht auch ein paar andere, die widersprechen. Aber ich finde, er ist da relativ klar einzuordnen. Und dass wir ihn halt beide unabhängig voneinander genau da auch ranken, trifft es, finde ich, auch ziemlich gut.
Ja, was ich noch eben meinte mit diesen Advanced Metrics, also Expected Points Added per Play, Success Rate und so, da ist er relativ weit vorne mit dabei. Aber trotzdem, wenn man sich Tape anschaut, wenn wir darüber nachdenken, was haben wir von Dak Prescott jetzt schon gesehen, auch in seiner Karriere, die ja zwar durch Verletzungen unterbrochen, aber jetzt auch schon etwas in die Jahre gekommen ist, beziehungsweise wir schon ein paar Jahre, ein paar Saisons gesehen haben, dann stimme ich dir zu 100% zu. Ich weiß nicht, ob er jetzt ein Top-5-Quarterback noch mal sein kann, egal wie gut die Umstände sind. Bei ihm ist halt aber auch immer die Gefahr, wenn die Umstände richtig beschissen sind, dass er dann halt eigentlich nicht mal mehr ein Top-10-Quarterback sein kann. Deswegen finde ich ihn hier ganz gut aufgehoben und finde auch, dass er das personifizierte Bindeglied ist zwischen diesen zwei Tiers.
Ja, finde ich auch. Also finde ich auch, trifft es eigentlich ganz gut. Und da gehört Gino halt auch rein, aktuell im Moment, also in diese Range. Deswegen passt es dann wahrscheinlich auch doch wieder, dass er auf 10 ist, auch wenn es für mich immer noch sehr komisch aussieht. Und ich mein erster Gedanke, wirklich, als ich die Rankings zusammengebaut habe, war, ja, Gino auf 10, das geht eigentlich nicht, das ist doch viel zu hoch. Aber irgendwie passt er halt im Moment da auch mit rein. Und ehrlicherweise muss man ja sagen, also jemand wie Kyler Murray zum Beispiel, wenn der fit ist, ist er auch in dieser Range. Wir haben jetzt von Kyler Stretches gesehen, wo er so in dieser Top-8-Gruppe war. Aber im Moment, wenn ich jetzt überlege, Kyler Murray bei 100% in der Offense, die vielleicht für ihn funktioniert und so, er gehört für mich irgendwie auch in diese Gruppe mit rein. Also das passt dann irgendwie doch wieder einigermaßen zusammen.
Der Einzige, der Platz 10 noch hätte erreichen können, realistisch mit einem Konsens-Ranking von uns, wäre ja Kirk Cousins gewesen.
Und Stafford halt. Also Stafford war ja meine 10.
Genau, aber den hatte ich ja, also den hatte ich auf 14.
Genau.
Und selbst wenn er auf 13 gewesen wäre, hätte er keine realistische Chance gehabt. Also Kirk Cousins wäre noch der am ehesten da gewesen. Und auch, also ich würde es mal so formulieren.
Wolltest du Cousins?
Auf 11.
Ah ja, okay, ich auf 13. Also das ist quasi unser Stafford getauscht.
Genau. Und bei Geno Smith waren wir uns halt quasi einig, dass er zumindest irgendwo auf Platz 10 oder 11 gehört. Und da kein anderen, dass wir da, wir waren es bei keinem anderen. Ich finde, jeder von dieser Gruppe hätte sich irgendwie ein bisschen falsch angefühlt auf Platz 10. Und da finde ich, hat Geno Smith es zumindest verdient. Aber wir waren ja schon bei Platz 9. Ja. Und wir kommen ja jetzt zu Platz 8. Und da, du hast es gesagt, in den Top 8 waren wir uns insgesamt einig. Wir haben die gleichen Spieler, nur in unterschiedlicher Reihenfolge. Bei wem wir uns fast einig waren, ist Trevor Lawrence. Jacksonville Jaguars. Trevor Lawrence, deine 8, meine 7. Ich finde, der gehört so weit nach oben, weil, wenn man bedenkt, und da haben wir in der Division Preview ja ausführlich drüber gesprochen, dass man dieses erste Jahr von Trevor Lawrence eigentlich streichen kann. Dass das letzte Jahr, dass das vergangene Jahr eigentlich sein erstes richtiges NFL-Jahr war. Und wir dann drauf gucken, wie gut er gespielt hat. Der war Top 10 in Passing Yards, Passing Touchdowns, Big Time Throws, Adjusted Completion Percentage, Expected Points Added per Play, Success Rate. Also von totalen Stats über Advanced Metrics in so vielen Bereichen auf absolutem Top-Level gespielt. Und ich finde, man könnte ihn sogar noch höher setzen, wenn man noch so ein bisschen berücksichtigt, was da noch möglich sein könnte, wenn man auch sieht, wie er sich innerhalb dieser einen Saison entwickelt hat und wie er dann auch in den Playoffs vor allem mit so wenig Erfahrung schon gespielt hat.
Ja, ich habe es mir bei Lawrence auch notiert. Ist für mich am ehesten der Kandidat aus dieser Borderline-Top-10-Gruppe, also 8, 9, 10, 11, 12, wo ich eine Chance sehe, dass der in die Top 6 klettert. Kommt es so. Also wenn wir in einem Jahr hier sitzen, dass Trevor Lawrence dann irgendwie meine 6 oder meine 5 ist. Die Entwicklung hast du jetzt schon angesprochen, das trifft es halt eigentlich ziemlich gut. Du hattest ja wirklich diese Anfangsphase, wo es so ein bisschen up and down war. Und dann, also viele werden wahrscheinlich das Ravens-Spiel in Woche 12 als so den Turning Point vielleicht bezeichnen. Aber in der Range auf jeden Fall. Die Woche davor gegen die Raiders war schon gut. Kansas City davor war auch schon ganz gut. Gegen Baltimore dann dieses Comeback-Spiel, als sie ganz spät das noch gedreht haben. Für mich halt wirklich eine Mischung aus Elite-Pocket-Movement. Da ist er jetzt schon wirklich Top, weiß nicht, 3, 4, 5 in der NFL. Kombiniert mit einem sehr, sehr guten Arm, der es ihm halt auch erlaubt, off-Plattform akkurat zu sein, schneller Release, trotz seiner Größe, trotz der langen Arme. Und das ist halt diese Kombination, mit der du auch unter Druck den Ball noch aus einem unsauberen Pocket noch schnell werfen kannst und eben auch eine gewisse Accuracy on the move einem erlaubt. Also Lawrence für mich vom Talent her und von dem, wie geht jetzt die Entwicklung weiter im Idealfall, auch derjenige, wo ich denke, da ist Platz 6, Platz 5 in Reichweite. Und er ist jetzt auf 8 bei mir auch gelandet und in unserem Konsens-Ranking auch. Aber Lawrence für mich von der Spielweise, von der Prognose her, ist näher an 5 als an 10 tatsächlich. Mhm. Für mich im Moment ist er halt noch nicht ganz da, aber ich sehe ihn näher dran, weiter in Richtung Top 5 zu klettern, als dass ich denke, dass der nochmal aus der Top 10 rausfällt.
Du hast die PFF-Grades ja angesprochen, sind mit Vorsicht zu genießen. Ich würde sie zum Beispiel für Einzelspiele komplett ignorieren, aber um eine ganze Saison zu bewerten, gar nicht so verkehrt. Subjektivität spielt hier eine Rolle. Ab Woche 9 waren nur Joe Burrow und Patrick Mahomes besser, was PFF-Grade angeht, als Trevor Lawrence. Mhm. Also, der hat eine extrem gute zweite Saisonhälfte gespielt und wird belohnt mit Platz 8 in unserem ersten gemeinsamen Quarterback-Ranking. Platz 7 ist Aaron Rodgers, New York Jets Quarterback, ja, seit neuestem, letztes Jahr, und das ist auch das, was hier natürlich auch eine Rolle spielt, letztes Jahr noch Green Bay Packers. Deine 7, meine 6, das ist wirklich der letzte dieser alten Generation Quarterbacks in unserem Ranking. Vierfacher MVP, nur ein beziehungsweise zwei Jahre her, dass er MVP wurde, zweimal hintereinander. Natürlich hatte er letztes Jahr ein Down-Year, aber ich finde trotzdem, dass er hier auf jeden Fall mit in diese Riege gehört, weil auch hier die Umstände. Ich meine, welcher Quarterback hat denn mit Receivern wie Allen Lazard, Christian Watson, Romeo Doubs und Randall Cobb richtig gute Umstände? Für mich gehört er so lange in die Top 10, bis man ganz klar sagen kann, Aaron Rodgers macht eine Offense nicht besser, als sie ist. Mhm. Weil das hat er wirklich jahrelang unter Mike McCarthy ja extrem gemacht. Da finde ich, hat die Packers Offense wegen ihm gelebt, so ungefähr. Und Devontae Adams. Mit LaFleur musste er es halt nicht mehr ganz so sehr, konnte da dann aber trotzdem glänzen. Und jetzt wird es halt spannend bei den Jets zu sehen sein, weil es da halt wieder, glaube ich, mehr auf ihn ankommt und ob er das noch kann im höheren Alter.
Genau, wird 40 im Laufe der kommenden Saison. Letztes Jahr eben war seine schwächste Saison unter Matt LaFleur in Green Bay. Natürlich dann Back-to-Back-MVP und gemessen daran sowieso noch mal einen Rückschritt. Und das macht ihn, also ich finde ihn in diesem, wenn jetzt noch mal die Tiers noch mal so richtig kleinteilig unterteilen würden, quasi, dann hast du ja, denke, du würdest zustimmen, eine Top 4.
Ja.
Und dann hast du so ein bisschen 5 bis 8. Und ich finde, Rodgers gehört halt auf 6 oder 7. Also ich habe ihn auf 7, du hast ihn auf 6. Er gehört halt in die Mitte von diesem mittleren Top-Tier. So. Ich finde, da ist er gerade ganz gut aufgehoben, weil es kann halt jetzt in beide Richtungen bei ihm gehen. Also ich habe jetzt gerade gesagt, bei Lawrence bin ich sehr optimistisch, dass der Weg jetzt eher weiter nach oben geht. Natürlich nicht linear, wissen wir alle so, aber Perspektive schrittweise schon Richtung eher nach oben. Bei Rodgers, also es gibt halt ein Szenario, wo halt dann mit 40 einfach Schluss ist. Und im Moment sehe ich das noch nicht, deswegen habe ich ihn noch so auf 7. Der Arm ist noch da, er ist jetzt nicht irgendwie
Das wollte ich gerade sagen. Genau. Würdest du denn sagen, weil natürlich kann es sein, dass irgendwann dann Schluss ist und der Arm irgendwie nur noch eine Nudel ist und dann nichts mehr rauskommt. Ja, aber wir haben ja noch keine Anzeichen gesehen. Ja, das war eine schwächere Saison, aber das lag ja nicht unbedingt an seinen physischen Fähigkeiten. Nee,
genau. Das war ehrlicherweise das, als ich ihn jetzt nochmal angeschaut habe, auch was mit am meisten bei mir hängen geblieben ist. Dieser ultraschnelle Release, den Zip, den er da aus dem Handgelenk bekommt, mit dieser kurzen Wurfbewegung, die er hat, wenn er sie braucht. Enge Fenster treffen, das war alles noch da. Und ich glaube, er kann halt noch dieser Elite-Quarterback sein. Zumindest physisch kann er das noch sein. Ich habe nichts gesehen, was da jetzt dagegen sprechen würde. Und auch sowas, der Deep Ball. Also, schaut euch aus dem Spiel gegen die Jets letztes Jahr, schaut euch diesen Holdshot, ich glaube, es war sogar zu Lazard, den er da spät im ersten Viertel hatte. Unfassbarer Wurf. Ja, die Umstände sollten besser sein, in Teilen, was die Waffen angeht, kommende Saison. O-Line eher nicht. Ich bin auch gespannt, wie die Situation sich generell bei den Jets entwickelt. Jetzt mit Hackett wieder, wie viel Macht hat da Aaron Rodgers, wie viel hat er da zu sagen? Hat Hackett genug aus Denver gelernt mit Russell Wilson, um das so ein bisschen dagegen zu steuern? das sind einfach viele Dynamiken, wo es in verschiedene Richtungen gehen kann bei ihm. Klar. Im Moment ist er noch ganz klar ein Top-10-Quarterback, aber eben er ist aus diesem Tier derjenige, wo ich einen noch dahinter schieben würde, wo ich bei den anderen sage, die sind da jetzt erstmal und die bleiben da jetzt auch.
Aber das noch bezieht sich ja wirklich dann nur auf die Ungewissheit, was das ganze Zusammenspiel angeht. Weil individuell ist Aaron Rodgers für mich Stand jetzt kein noch.
Naja,
wenn
aber
der
ist
jetzt,
ja
wenn der bei den Packers geblieben wäre.
Aber er war letztes Jahr schon schlechter jetzt, als davor, oder? Würdest du nicht sagen? Ich würde schon sagen.
Das stimmt, aber jetzt mal angenommen, die Packers, also das war das erste Jahr ohne Devontae Adams. Mhm. Mal angenommen, die Packers hätten jetzt wieder einen ganz klaren Nummer 1 Receiver. Christian Watson hat sich gut entwickelt, die O-Line ist gut. Dann wäre es für mich kein noch, wenn Aaron Rodgers noch da wäre.
Wäre halt die Frage, wie er letztes Jahr dann gespielt hätte, ne? Mit so einem Receiver.
Nee, mit dem letzten Jahr im Hinterkopf.
Ach so.
Aber jetzt hätten sie noch mal das, was wir eigentlich seit Jahren gehofft haben, ne? Jetzt haben sie noch mal Aaron Rodgers ein paar Waffen an die Hand gegeben, vor allem eben einen richtigen Devontae Adams-Ersatz. Wie gesagt, eine gute O-Line, Matt LaFleur ist noch mit dabei. Dann ist Aaron Rodgers für mich definitiv kein Kandidat für noch Top 10, sondern eher für vielleicht sogar Top 6.
Ich glaube, da gehe ich mit. Ja, ich glaube, da gehe ich mit.
Und weil, ne, das finde ich dann so ein bisschen ihm, das ist fies, ihm dann nachzusagen, ja, okay, wir wissen noch nicht, wie du in den Umständen funktionierst, aber individuell hast du noch das Potenzial. Deswegen, ich finde, es ist schwierig und ich finde ihn auf der 7 auch gut aufgehoben. Und das nächste Jahr wird halt entscheidend sein.
Genau.
Weil natürlich kann er individuell dann plötzlich von der sagenumwobenen Klippe stürzen und den Drop-off erleben. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Aber das, finde ich, hat er noch nicht, also da hat er noch nichts geliefert, was das irgendwie, ja, unterstützen würde. Kommen wir zu Platz 6. Da gehen wir am weitesten auseinander in unserer Top 8. Und da haben wir vor allem den ersten. Den ersten Stern, ja. Wir haben es noch gar nicht angekündigt, für alle, die die erste Folge, die Running Back Folge noch nicht gehört haben. Wir vergeben jeweils einen Stern an einen Spieler, den wir besonders hervorheben wollen, den wir unterstreichen, den wir besonders mögen. Das machen wir, bevor wir wissen, wie der andere seine Spieler gerankt hat. Und du hast deinen Stern an Lamar Jackson vergeben, Baltimore Ravens. Mhm. Deine 5, bei mir nur auf der 8. Warum so weit oben, Adrian?
Ich meine, ich weiß ja, dass ich bei ihm höher bin als die meisten. Kommende Saison wird auch eine gute Probe aufs Exempel sein bei ihm, ob er halt in dem System, das ihm als Passer mehr Möglichkeiten gibt, jetzt auch mal mit vernünftigen Receivern, und zwar mit mehr als einem, funktioniert. Oder ob er halt mal sagt, dann nach der Saison, er ist irgendwie zwar der gefährlichste oder einer der gefährlichsten Runner auf der Position, aber halt kein Top 10, Top 15 Passer. Die letzten Jahre, vor allem die letzten beiden Jahre, in puncto Design und inwieweit das Scheme das Gesamtkonstrukt trägt, hatten die Ravens eine super schwache Passing-Offense. Also sie haben ihrem Quarterback also fast gar nicht geholfen, teilweise. Wahnsinnig viel einfach hing davon ab, ob Lamar Jackson was kreieren kann als Runner, aber eben auch im Passspiel. Und da sind sie einfach an Grenzen gestoßen und haben jetzt ja auch einen ganz neuen Weg eingeschlagen mit Offensive Coordinator, neue Wide Receiver und so weiter. Für mich sind es halt zwei Punkte. Zum einen die Rushing-Qualitäten, da gibt es ja keinen Zweifel. Und was mir da manchmal noch zu kurz kommt, jetzt nicht nur bei Lamar, sondern generell in diesen Diskussionen, ist ja, dass so ein Quarterback dann nicht nur für 7, 8, 900 Yards selbst läuft, also die Yards, die er selbst am Boden kreiert, sondern was das alles öffnet, sowohl für die Running Backs im Run-Game, aber als auch für das Passing-Game. Also was du für Möglichkeiten auch schematisch hast, wenn du so eine Gefahr auf der Position hast als Runner, wie es Lamar Jackson ist. Es ist halt für Defenses ist ja eine komplett andere Rechnung, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Trend aktuell in der NFL, wir haben viele Too-High-Strukturen, viel leichte Box. Das ist halt schwer, wenn der Quarterback ein konstanter Faktor im Run-Game ist. Und wir haben es ja bei den Eagles letztes Jahr gesehen, wenn man dann mit so einem Quarterback das vernünftig auch aufs Passspiel überträgt, was da möglich sein kann. Und dann halte ich Lamar Jackson als Passer eben immer noch für unterschätzt. Er war in den vergangenen Jahren einfach zu krass die Offense in Baltimore selbst. Und ich glaube, das hat sich auch auf sein Spiel ausgewirkt dahingehend, dass er halt so gewisse Schwankungen drin hatte. Zum Beispiel Accuracy. Accuracy ist manchmal up and down mit ihm. Aber letztes Jahr, On-Target-Percentage bei Lamar Jackson, Pro Football Reference hat das gechartet, solche Sachen, die haben ihn quasi gleich auf mit Justin Herbert und besser als Josh Allen. Vergangene Saison, die Ravens Offense mit Lamar Jackson nach DVOA war Platz 4 in der NFL und ohne Lamar Jackson Platz 23. Also Lamar Jackson hat letztes Jahr die Nummer 4 Offense mit DeMarcus Robinson und Devin Duvernay als Wide Receiver mehr oder weniger aufs Feld gebracht. Die Passing Offense der Ravens letztes Jahr, bis sich Lamar Jackson verletzt hat. Platz 16 in puncto Success Rate. Das ist gleich auf mit dem, also bis zu dem Zeitpunkt waren die Eagles gleich auf, die Packers mit Rodgers waren dahinter, die Chargers mit Herbert waren dahinter. Das Jahr davor, Ravens Dropback Success Rate, gleich auf mit den Chargers und den Packers, nur knapp hinter den Bengals, knapp hinter den Cowboys. Also in meinen Augen reden wir halt über vielleicht immer noch den oder zumindest einen der gefährlichsten Rushing Quarterbacks und ich glaube für über einen unterschätzten Passer auf der Quarterback-Position. Und deswegen gehört er für mich eben in diese Top-Gruppe, in diese Top-6-Gruppe. Ja. Ja. Und ich glaube, die kommende Saison wird das unterstreichen.
Ich kann das ja alles komplett nachvollziehen. Und ich mag Lamar Jackson ja eigentlich auch. Das einzige Problem, was ich habe mit ihm dieses Jahr, im Sommer 2023, ich kann jemanden, der zwei verletzungsgeplagte Saisons hatte, wo er als Passer nicht auf dem absoluten Top-Level gespielt hat, eben nicht über Spieler setzen, zum Beispiel über einen, der vor einem Jahr bzw. vor zwei Jahren MVP wurde, den ich generell für den deutlich besseren Passer halte, auch fürs kommende Jahr, und einen, der gerade ein absolut beeindruckendes zweites Jahr in der NFL hatte. Aaron Rodgers und Trevor Lawrence. Ich finde Lamar Jackson, also Lamar Jackson hat natürlich das Potenzial, wenn er bessere Umstände hat, wenn er sich als Passer wieder ein bisschen stabilisiert, beziehungsweise da auch ein bisschen mehr liefern kann und halt auch vor allem fit bleibt, noch weiter nach oben zu kommen. Wir haben gesagt, Platz 5 bis 8 sind ein Tier und ich finde halt, dass er da eher ans Ende aktuell gehört. Und gemessen an den letzten zwei Jahren, ohne zu wissen, was er vorher gezeigt hätte, wäre er ja nur mit Mühe in den Top 10, oder? Also ich habe mal geguckt, über die letzten zwei Jahre, Expected Points Added per Play Platz 16, Success Rate Platz 11, Completion Percentage Over Expected Platz 24. Ich konnte mich nicht dazu bewegen lassen, ihn vor Rodgers und Lawrence zu setzen.
Aber da musst du, finde ich, den Kontext mehr einbeziehen. Weil wenn du jetzt einfach nur sagst, die letzten zwei Jahre, dann würdest du auch Trevor Lawrence nicht da reinpacken. Aber dann sagst du, ja gut, okay, Urban Meyer, ja gut, okay, die Offensive Line, ja gut, okay,
okay,
die
Wide Receiver. Aber fair, aber ich glaube, es kommt nicht groß was anderes raus, wenn ich nur das letzte Jahr nehme. Und da war ein Trevor Lawrence dann in allen Bereichen vor ihm.
Letztes Jahr war er besser, klar, natürlich. Aber ich finde, also Lamar Jackson hat uns halt auch schon gezeigt, dass er in schlechten offensiven Umständen eine Top 5, Top 7, Top 8 Offense kreieren kann. Das hat Trevor Lawrence uns noch nie gezeigt in der NFL. Und ehrlicherweise Aaron Rodgers in den letzten Jahren auch nicht. Weil Aaron Rodgers war in den letzten McCarthy-Jahre gar nicht mal so gut. Und dann kam Matt LaFleur und hat ihm halt super Umstände gebaut. Und dann wurde er auch wieder besser. Und die Packers hatten den besten Receiver der NFL in dem Zeitraum und eine Top 5 Offensive Line, würde ich sagen. Also ich finde, da muss mehr Kontext mit dazu, selbst wenn man es jetzt auf die letzten zwei Jahre oder wie auch immer genau dann begrenzt. Und gerade auch letztes Jahr finde ich halt, also die Ravens Offense letztes Jahr war für mich halt von all diesen Quarterbacks, über die wir hier jetzt sprechen, also die jetzt noch kommen, unsere Top 5, bis inklusive Gino auf 10, keine Offense aus dieser Gruppe hat ihrem Quarterback schlechtere Umstände gegeben als die Ravens letztes Jahr. Mit Verletzungen natürlich, aber auch mit Scheme, mit Kaderzusammenstellung, mit was für Leuten, die als Wide Receiver in die Saison gegangen sind. Ich finde, das muss man schon auch dann mit einbeziehen.
Ja, gleichzeitig würde ich dir aber insofern ein bisschen widersprechen. Du hast jetzt die Umstände aus der Saison, in der Lamar Jackson MVP wurde, mir ein bisschen zu schlecht geredet.
Ja, das war ich mich richtig vor 4 Jahre her.
Ja.
3 Jahre.
2019. Weil die meintest du ja mit eine richtig starke Saison in schlechten Umständen, oder?
Nee, ich meine ja zum Beispiel letztes Jahr. Wie gesagt, Top 4 Offense mit Lamar Jackson letztes Jahr gehabt, bevor er sich verletzt hat.
Okay, aber gleichzeitig zum Beispiel, als er so richtig gut war, hatten die Ravens halt einfach ein unstoppable Rushing Scheme.
Ja, wegen ihm aber doch.
Auch,
also
ja.
Er war ja der Schlüssel dafür.
Aber sie haben es richtig clever gemacht, weil es waren ja sehr viele designed Runs da auch mit dabei.
Ja klar, natürlich, aber ohne ihn funktioniert es ja nicht.
Das stimmt.
Und das ist ja für mich
eher
noch ein
auch
Argument.
Als Passer besser, okay.
Genau, und das ist für mich eher ein Argument zu sagen, warum er in meinen Augen warum ich ihn mit an diesem Punkt über Aaron Rodgers sehe, weil ich glaube, dass dir Lamar Jackson in der Offense mehr Dinge öffnet als Rodgers an diesem Punkt seiner Karriere.
Ja, gut möglich. Trotzdem kann ich nach dem letzten Jahr nicht sagen, Lamar Jackson hätte einen Platz darüber verdient gehabt. Ich würde mitgehen, wenn ich sage, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich das nächstes Jahr sage. Aber wir machen ja keine Projection, sondern den Status quo. Mhm. Und da finde ich, hätte es Aaron Rodgers und hat es auch an Trevor Lawrence verdient, vor ihm zu sein. Lamar Jackson müsste halt A, mal ein Jahr komplett fit bleiben. Mhm. Und auch das haben wir 2 Jahre nicht gesehen. Und B, sich als Passer wieder ein bisschen mehr auf das Level bewegen, auf dem er mal war.
Ja, das ist
aber fair. Bis ich das nicht gesehen habe, fällt es mir halt eben schwer, ihn höher zu setzen. Aber dafür haben wir ja diesen kleinen Stern, weil du hast vielleicht erwartet, dass er bei mir nicht ganz so hoch ist wie bei dir. Und er gewinnt ja sogar den Tiebreak, wenn ich das richtig gesehen habe, gegen Aaron Rodgers. Die hatten gleich viele Punkte.
Genau, also Lamar ist halt bei mir 5, bei dir 8 und Rodgers bei mir 7, bei dir 6. Das heißt, die hätten, könnt ihr jetzt nachrechnen sozusagen, die hätten die gleichen Punkte gehabt.
Genau.
Und da ist dann dieser Stern, deswegen vergeben wir den eben, bevor wir das Ranking des anderen kennen, ist der Tiebreaker.
Genau, deshalb Lamar Jackson auf Platz 6. Kommen wir zu Platz 5. Platz 5 ist Philadelphia Eagles Quarterback Jalen Hurts. Deine 6, meine 5. Auch da wieder relativ einig unterwegs. Und wir sind uns ja beide vollkommen im Klaren, dass Jalen Hurts auch ein Teil von oder ein zum Teil ein Produkt hervorragender Umstände war. Ich glaube, so kann man es am besten formulieren. Aber Jalen Hurts ist immer noch der Quarterback, der in seiner zweiten Saison als Starter die Eagles in den Super Bowl gebracht hat. Dabei durch die Luft und am Boden vielleicht nicht auf Elite-Level gespielt hat, aber ich würde behaupten, es gab letztes Jahr wenig bis gar kein besseres Gesamtpaket, was diese Mischung angeht, oder? Als Jalen Hurts?
Du meinst Running und Passing sozusagen?
Genau.
Ja, wahrscheinlich. Also ich würde es, ja, wegen der Art und Weise, wie die Offense halt strukturell darum auch aufgebaut war, was ja auch ein bisschen mein Lamar Jackson-Argument ist. Ich finde, du kannst argumentieren, dass Josh Allen besser war, der ja auch für
Stimmt,
800
ja,
Jahre okay. was gelaufen ist.
Ja.
Und den ich als Passer dann doch noch mal über Hurts auch ranken würde.
Ja,
aber
ja.
Also strukturell gehe ich mit, weil eben die Eagles Offense ja auch deswegen so besonders war. Weil letztlich konntest du die eigentlich nicht mit leichten Boxes verteidigen. Aber wenn du mehr in die Box gesteckt hast und den Receivern 1-gegen-1 Duell gegeben hast, dann hast du auch verloren.
Ja. Jalen Hurts war sehr präzise. Das war er schon im College, das hat er in der NFL so fortgeführt, vierthöchste Adjusted Completion Percentage. Er war unglaublich sicher, was Turnover anging. Drittgeringste Turnover-worthy Play-Rate, Platz 5 in Expected Points Added per Play. Und ich glaube halt nicht, oder wir wissen mittlerweile, dass er kein One-Hit-Wonder ist, was wir bei Geno Smith zum Beispiel noch nicht wissen, weil auch sein erstes Jahr als Starter war ja richtig gut. Und nochmal komplett, also weniger analytisch, Jalen Hurts ist halt einer der Gewinnertypen in der NFL schlechthin. Also wirklich diese Winner-Mentality hat er, finde ich, wie kaum ein anderer.
Ich bin da immer vorsichtig. Also man kriegt es auf jeden
ich
Fall.
Weiß, ich sage das auch super selten, weil das ist mir zu wenig analytisch. Aber ich finde, bei Jalen Hurts
bei ihm kriegt
hat man genug
mit.
Beweise, dass
mal so,
dass man das zumindest mal sagen kann.
Ja, also, und ich finde, also, so wie wir das eben angefangen haben, dieses Thema hier, das im Prinzip konnte keiner dieses Gesamtpaket stoppen, mehr oder weniger. Ich finde, das ist natürlich einerseits ein Argument zu sagen, naja, er hat halt die besten Umstände, wir haben es nur jetzt ein Jahr auf dem Level von ihm gesehen, gerade auch als Passer, das ist, finde ich, auch schon fair. Auf der anderen Seite müssen Defenses auch erstmal das schaffen, ihnen diese ganzen Easy-Buttons, die sie ja hatten in ihrer Offense, ihnen die wegzunehmen. Und viele dieser simplen Antworten, natürlich ist die individuelle Qualität, wenn du halt ein Top-Receiver-Duo und vielleicht wahrscheinlich die beste Offensive Line in der Liga hast und so, das macht Dinge leichter, ganz klar. Aber eben, wie ich es bei Lamar Jackson gerade gesagt habe und jetzt eben bei Jalen Hurts auch, die Tatsache, dass du deinen Quarterback so als so einen Fokuspunkt ins Run-Game einbinden kannst und aus defensiver Sicht einfach bestimmte Dinge der Defense nicht ermöglicht. Also du kannst als Defense eigentlich kein, also musst, wenn du vielleicht, wenn du die beste D-Line der NFL hast und noch richtig gute Linebacker oder so, aber eigentlich kannst du nicht bestimmte Strukturen defensiv, kannst du eigentlich nicht spielen gegen diese Offenses.
Mhm.
Und da, das ist dann eine Zahl, oder was heißt, eben keine Zahl, sondern es ist halt eine Qualität, die nicht in den Zahlen immer sich dann widerspiegelt. Aber das macht für mich Quarterbacks wie Hurts und wie Jackson so wertvoll, weil sie einfach in bestimmten Bereichen Defenses in eine Eindimensionalität zwingen, die eben jetzt ein Joe Burrow zum Beispiel nicht erzwingen kann.
Mhm.
Und ich glaube, da bin ich sehr gespannt zu sehen.
Weil oder ein Aaron Rodgers.
Oder auch
Aaron
Rodgers.
Das bessere Beispiel, weil Joe Burrow ist trotzdem weiter oben im Ranking.
Genau, der macht halt andere Sachen sehr, sehr gut.
Ja.
Nee, aber da bin ich sehr gespannt, ob wir jetzt eine Offseason hatten, Teams Zeit, sich das auch anzugucken. Wissen wir alle, wenn ein Team im Super Bowl war, dann ist da nochmal besonderer Fokus drauf. Was für Lösungsideen wir aus defensiver Perspektive bekommen. Weil ja, die Eagles werden offensiv sich erstmal wahrscheinlich wieder ein bisschen finden müssen, neue Offensive Coordinator und so, das muss erstmal wieder alles klicken. Aber ich bin ehrlicherweise gespannt, ob Defenses wirklich strukturelle Antworten dafür haben. Bis dahin glaube ich, das erwarte ich ehrlich gesagt, dass Jalen Hurts da auch anknüpfen kann an das, was er letztes Jahr gezeigt hat. Und das macht ihn halt zu einem dieser Quarterbacks eben nicht in der Top 4, weil das ist für mich nochmal ein eigener Kreis, aber in dieser zweiten Gruppe.
Und er führt diese zweite Gruppe aktuell an. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Fan der ersten Stunde,
das stimmt,
von
ja.
Jalen Hurts. Aber dann lass uns doch zu diesem exquisiten Kreis mal kommen, zu den Top 4 Quarterbacks der NFL. Und auf Platz 4 kommen wir zum zweiten Stern. Und zwar mein Stern. Ich habe ihn vergeben an Justin Herbert, Los Angeles Chargers. Ein bisschen mit ja, die Befürchtung im Hinterkopf, dass du ihn vielleicht außerhalb der Top 4 hättest ranken können. Da habe ich aber vergessen, dass du ihn ja auch meistens etwas höher hast als vielleicht der Konsens. Weil wir da halt nicht wirklich auseinandergehen in der Meinung, was Justin Herbert angeht. Und der Stern war ein bisschen verschenkt. Er hat letztendlich nichts am Ranking bewegt. Wir haben ihn beide auf Platz 4 und er ist auch auf Platz 4 in unserem Ranking. Ich finde schon, dass man, also wenn man das jetzt kritisch betrachten möchte, wenn man Justin Herbert kritisch betrachten möchte, dass Platz 4 eine kleine Projection ist. Weil wir wissen, zu was er in der Lage ist. Weil wir haben ihn, glaube ich, auf Platz 4, weil wir der Meinung sind, dass er vom Angsthasen-Football der Chargers klein gehalten wurde. Worüber wir die ganze Saison und auch schon die Saison davor immer wieder gesprochen haben. Immer dieses Klein-Klein, immer dieses Kurzpassspiel. Man kann seinen Arm gar nicht, oder man nutzt seinen Arm gar nicht. Kaum Big Plays, was sich auch in Zahlen dann bestätigt hat. Kaum Turnover-worthy Plays, was sich auch in Zahlen bestätigt hat. Kein Risiko. Justin Herbert muss fairerweise, glaube ich, diese Saison zeigen, dass dieses Rookie-Jahr kein Outlier war und dass wirklich der Offensive Coordinator und das Play-Calling das Problem waren. Weil nur gemessen an den letzten 2 Jahren finde ich Platz 4 ganz schön hoch. Aber wir sind halt 2, die an das individuelle Talent denken und der Meinung sind, dass die Rookie-Saison eben kein Outlier war, sondern dass eigentlich der wahre Justin Herbert war.
Und man darf halt auch nicht vergessen, was für einen wahnsinnigen Stress diese Art Offense auf den Quarterback ausübt. Also diese Art Offense, wo du permanent aus der Pocket spielst, den Ball kurz verteilen musst, du musst unheimlich diszipliniert in deinen Reads sein, du musst unheimlich konstant als Passer sein, du wirst dauernd in Dritter und 4, Dritter und 5 sein, deswegen wird ja auch Justin Herbert zu viel geblitzt zum Beispiel. Mhm. Weil sie halt oft auch in diesen Situationen sind und dann noch nicht, vielleicht nicht unbedingt die Antworten hast, was Receiver angeht und so weiter, dann, das ist halt eine Situation, die sehr viel vom Quarterback verlangt. Und ich finde, Herbert ist halt einer der wenigen, Burrow zum Beispiel wäre auch so jemand, einer der wenigen Quarterbacks eben, die dieses Spiel aus der Pocket, Mahomes natürlich auch, den habe ich jetzt nicht gesagt, nur um nicht die Chiefs-Fans gleich am Hals zu haben, aber um dieses Spiel halt aus der Pocket in diesen Umständen konstant machen können. Ob wir über Ballplacement reden, auch sowas wie Touch in seinen Pässen. Herbert ist einer der Quarterbacks, die halt konstant nicht nur zum zweiten, sondern auch zum dritten Read kommen. Und selbst das noch wahnsinnig konstant spielen. Wenn es darum geht, wie er die Pocket spielt, so auch diese subtilen Schritte zur Seite, weg vom Rush. Also ich bin bei Herbert tatsächlich, als ich jetzt ihn nochmal angeschaut habe, bin ich mehr an seinem Pocket-Verhalten hängen geblieben als an den Big Plays. Gut,
ja, gab ja auch nicht so viele Big Plays.
Richtig. Ja. Aber ich kann den Punkt, den du gesagt hast, halt auch nur noch mal unterstreichen. Weil, ja, ich schiebe da einiges strukturell auf die Offense, auch auf den Mangel an Speed und so. Das sind alles legitime Argumente. Aber ich will schon von ihm sehen, dass er auch mit einem anderen Mindset als Passer spielt.
Genau.
Also, genau. Ich habe mal die Zahlen geguckt. Wie gesagt, zum Teil kann man das erklären. Wir haben oft genug drüber gesprochen. Aber es rechtfertigt halt nicht, dass Herbert prozentual weniger tiefe Pässe wirft als Kenny Pickett und Derek Carr und Jacoby Brissett und Mac Jones.
Ja.
Und das geht sogar noch weiter. Nur 5 Quarterbacks, also wir reden jetzt über Deep Passing, also 20 plus Yards. Und nur 5 Quarterbacks haben prozentual noch weniger Pässe in die Midrange, also die 10 bis 20 Yard Range geworfen als Herbert. Auch das, wie gesagt, strukturell, schematisch muss man das zum Teil erklären. Die sind einfach auch viele Routes kürzer gelaufen als jetzt der Durchschnitt in der NFL. Aber ich will von Herbert schon noch mehr diese Playmaker-Qualitäten sehen. Und das geht auch damit einher, eben eine gewisse Aggressivität als Passer zu haben.
Was wir ja aber in seinem Rookie-Jahr gesehen haben.
Genau.
Und ganz überrascht waren, genau, weil wir es im College wiederum nicht gesehen haben.
Ganz genau, ja. Und da bin ich echt gespannt, ob Kellen Moore das rauskitzeln kann. Weil ich würde sogar auch argumentieren, und ich glaube, du würdest zustimmen, wenn ich jetzt dein Intro richtig interpretiert habe, man könnte Herbert eigentlich fast in so ein eigenes Tier packen. Also man könnte durchaus sagen, er ist ein eigenes Tier und die vor ihm sind noch mal so eine halbe Stufe drüber.
Ja, weil Justin Herbert bestimmt das Potenzial hätte, um in dieses obere Tier mit reinzukommen, er es aber die letzten 2 Jahre nicht gezeigt hat. Mhm. Und trotzdem individuell in unseren Augen zu gut ist, um jetzt in dem Tier dahinter mit dabei zu sein.
Ja, genau, ja. Ich finde halt, also ein krasser Unterschied, aber wo man das gut abgrenzen kann, ist eben, du hast jetzt gerade gesagt, wie anspruchsvoll die Chargers Offense ist in dem, was sie von ihrem Quarterback als Passer verlangt in die letzten beiden Jahre. Und Herbert spielt das halt auf einem sehr hohen Level. Und wenn ich jetzt das vergleiche, so diese Pocket-Passer, wie können sie das Spiel aus dem Bereich des Feldes, wenn sie es immer und immer und immer wieder machen müssen, wie gut können sie das spielen? Und ich finde, da ist er halt vor zum Beispiel Dak Prescott, den ich halt einfach da ein bisschen dahinter habe und auch ein bisschen fehleranfälliger sehe.
Ja, ja, gehe ich komplett mit. Dann lass uns zu den letzten 3 verbliebenen Spielern kommen. Das habe ich extra so formuliert, weil es gibt keinen Platz 3 in unserem Ranking. Es gibt 2 zweite Plätze, punktgleich, weil den einen habe ich auf 2, du auf 3 und bei dem anderen ist es genau umgekehrt. Und es ist auch irgendwie schön bezeichnend, dass die beiden sich einen zweiten Platz teilen.
Fand ich auch.
Weil so richtig abheben kann sich keiner. Josh Allen, Buffalo Bills und Joe Burrow, Cincinnati Bengals. Beides junge Quarterbacks, die aber beide seit Jahren auf einem absolut hohen Niveau spielen und ganz schwer dann unterm Strich voneinander zu trennen sind in so einem Ranking.
Ja, total. Ich würde da auch gar nicht diskutieren, wenn man jetzt den einen von den anderen hat. Ich finde, Allen hat noch mehr dieses Force of Nature in seinem Spiel, dieses ultra krasse, ich reiß jetzt dieses Spiel an mich. Und ehrlicherweise, manchmal auch, ist es auch ein Problem. Nicht nur, weil er dann halt Fehler macht, sondern weil die Bills in meinen Augen das über die letzten 1-2 Jahre zu häufig von ihm verlangt haben, dass er so spielt. Burrow ist halt ein wahnsinnig konstanter Passer, wahnsinnig stark, down for down aus der Pocket. Und das ist halt nicht nur immer noch eine sehr, sehr wichtige Qualität in der NFL. Es ist auch, finde ich, der Aspekt, in dem Josh Allen am ehesten noch aufholen muss, was die Konstanz als Passer angeht. Und ich bin bei Burrow einfach im Moment, also das wäre eigentlich eine eigene Folge, eine eigene Diskussion hier, wie entwickeln sich NFL-Offenses, welche Quarterback-Typen sehen wir in 5 Jahren und so. Du hast ja kaum noch Quarterbacks, die nicht auch eine Bedrohung als Runner zumindest sind. Ne? Mhm. Also Allen ist natürlich nochmal krasser, Mahomes auch in der Richtung. Wir haben jetzt über Hurts gesprochen, wir haben über Lamar Jackson gesprochen. Das sind ja auch wirklich Quarterbacks, die dann teilweise, wo das Run-Game um sie herum aufgebaut ist. Burrow, finde ich, ist genau an der Grenze dazu noch. Weil er ist als Scrambler in Ordnung, aber er ist jetzt ja keiner, wo du, also du gehst ja nicht ins Spiel und sagst, oh, wir müssen auf Joe Burrow als Runner aufpassen.
Nee.
Aber er ist halt als Passer aus der Pocket so gut und hat sich da auch noch mal so entwickelt im Vergleich zu zur vorletzten Saison, dass das im Moment für mich leicht der Tiebreaker war. Aber wie gesagt, wir reden da über Nuancen bei den beiden.
Ich finde es halt spannend, dass die beiden so unterschiedlich sind und man sie trotzdem irgendwie, dass sie da beide hingehören in so einem Quarterback-Ranking. Aber für mich war Josh Allen halt ein Ticken vorne, weil ich glaube, dass er mit seinen Tools dann doch das individuell größere Potenzial noch hat.
Das ja.
Zumindest
das
leicht. Ja. Mhm. Und ich habe mir dann halt vorgestellt, ich habe die Bengals Offense. Wen hätte ich lieber in dieser Offense? Oder eigentlich kann man, lass uns eine andere Offense nehmen. Na, schwierig das zu sagen, aber wer glaubst du wird besser performen in der Bengals Offense? Joe Burrow oder Josh Allen?
Ich glaube tatsächlich Burrow, weil diese Offense halt so davon lebt, dass er diese Down-for-Down-Konstanz als Passer mitbringt mittlerweile.
Okay, andere Frage. Wen hättest du lieber in der Eagles-Offense, Joe Burrow oder Josh Allen?
In der Eagles-Offense Josh Allen. Aber das ist auch wieder ein unfairer Vergleich, weil die halt so auf die Rushing. Aber ich finde, die Bills-Offense ist eigentlich ein gutes Ding.
Ja, oder nimm die Chiefs-Offense.
Ja, Chiefs-Offense.
Ja, weil Bills-Offense, in der Bills-Offense hätte ich lieber Josh Allen.
Ja, aber ich finde, das Problem in der Bills-Offense ist eben, was ich eben schon ein bisschen gesagt habe, ich finde, die Bills-Offense hat manchmal zu wenig Hilfestellung für Allen. Ich habe mir hier die Zahlen nämlich sogar rausgeschrieben. Es sind 808 Rushing Yards, die Allen letztes Jahr hatte. Und er ist der einzige Quarterback, der letztes Jahr über 500 Rushing Yards und über 4800 Passing Yards auch hatte. Und ich finde, das unterschreibt es halt so ein bisschen. Mahomes und Burrow auf verschiedene Arten bekommen mehr Hilfe in meinen Augen. Ob das jetzt Mahomes ist mit Kelce, mit Andy Reid, mit einer richtig guten Offensive Line, Burrow mit dem wahrscheinlich besten Receiver-Trio in der NFL. Und Allen hat halt Diggs, aber O-Line ist bestenfalls Durchschnitt. Gabe Davis hat jetzt nicht diesen Schritt gemacht. Slot ist so ein bisschen ein Thema. Hat jetzt auch nicht Andy Reid an der Seitenlinie stehen. Mhm. Also ich finde, Allen aus diesem Top-Trio muss die größte Last schultern. Und umso mehr merkt man es bei ihm halt, wenn er mal so einen Durchhänger hat. Oder er ist halt auch anfälliger für diese Durchhänger, weil er halt viel mehr auch selber schultern muss. Und das ist halt so eine schwierige, das ist, finde ich, schwer so ein bisschen zu sortieren, wo du da, an welchem Punkt sagst du, jetzt hat Allen aber ein bisschen viele Fehler gemacht. Also er hat letztes Jahr wieder viele Turnover-Risiken und sowas drin gehabt.
Aber
und an welchem Punkt sagst du,
kommt er braucht mit seiner Spielweise, ne?
Ja, mit seiner Spielweise, aber eben auch mit dem, was die Offense von ihm verlangt. Also deswegen
aber das ist ja eine Entschuldigung für ihn.
Genau,
weil, ein Stück weit. Wenn du keine Baseline von der Offense bekommst, dann müssen wir uns ja Josh Allen vorstellen, um ihn mit Joe Burrow vergleichen zu können, dass er in der Offense, wie er in der Offense aussehen würde mit dieser Baseline.
Ja, aber ich glaube, das würde halt, also wenn du Allen eben in die Eagles Offense packst, würde das wahrscheinlich würde das sogar noch besser sein als mit Jalen Hurts.
Vermutlich.
Weil der halt diesen Run-Game-Faktor dann halt doch mitbringt. Also um Allen herum könntest du ja ein Run-Game designen, wenn du das willst.
Ich finde halt bei Allen, und das zählt mit genau in die gleiche, oder geht mit in die gleiche Richtung, wo ist die Baseline dieser Offense, weil dieser Typ ist so gut, was Big Plays angeht, was diese Big-Time-Throws angeht, was auch Deep-Passing angeht, der bringt so viel mit, was ich von einem Quarterback sehen will, einer, der unter Druck trotzdem noch Plays machen kann, egal ob am Boden oder durch die Luft, unter Druck hat der 8 Yards im Schnitt pro Passing-Attempt, also pro Passversuch. So viele haben manche mal nicht mal ohne Druck. So, und
ja gut, das ist natürlich auch, weil der halt Plays halt dann teilweise komplett aufbricht und aus der Pocket geht und nochmal irgendwie, tief.
Ja, aber er ist so gut darin, und jetzt gib ihm mal eine Baseline, eine funktionierende Offense, wo ihm geholfen wird. Absolut. Und das packst du ja nochmal oben drauf.
Absolut.
Weil diese Broken Plays gibt es in jeder Offense, egal wie gut sie strukturiert ist, egal wie viel Baseline sie hat. Und da wird er mehr liefern können als ein Joe Burrow zum
Beispiel. Genau, und die Frage ist ja letztlich, der Knackpunkt, wieso ich sie im Moment auch so gleich aufsehe, ist ja letztlich, wenn du Allen in so eine Offense packen würdest, könnte er dann in puncto Konstanz als Passer auf dem Level spielen, auf dem Burrow aktuell ist? Das ist ja letztlich die Frage. Also er wäre wahrscheinlich konstanter als jetzt, aber Burrow ist halt in der Hinsicht, finde ich, nochmal eine andere Hausnummer dann direkt.
Wahrscheinlich würde er das nicht können. Aber Joe Burrow wird niemals der Runner sein, der Josh Allen ist.
Genau. Und deswegen sind sie vielleicht auch einfach für die nächsten Jahre die gemeinsame Nummer 2, so irgendwie.
außer ich kriege dich auf meine Seite, dass Josh Allen einen Ticken besser ist als Joe Burrow.
Ich meine, ich gehe da ja selber hin und her. Ich hatte letztes Jahr an verschiedenen Punkten hatte ich Allen höher gerankt und dann hatte ich Burrow höher gerankt. Also das ist die beiden sind für mich halt schon super nah einfach beieinander.
Wer aber vor allen oder über allen thront, ist natürlich Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs, unsere gemeinsame Nummer 1. Und wer Patrick Mahomes in einem Quarterback-Ranking aktuell nicht auf der 1 hätte, der hat, glaube ich, diesen Sport nicht verstanden. Weil, ich meine, was wollen wir über Patrick Mahomes an dieser Stelle sagen? Der macht Dinge, die wir so noch nicht gesehen haben in der NFL. Der setzt neue Standards. Und das konstant seit 5 Jahren, mehr oder weniger. Und ist in 5 Jahren schon zweimal Super Bowl-Champion geworden. teilweise mit einer Offense, mit Umständen, wo ich vor der Saison drauf geguckt habe und sogar einen Hot-Take aufgestellt habe, dass es die Chiefs, das lag eher an der Defense, muss ich dazu noch mal sagen, und es war ein Hot-Take, 3 Ausrufezeichen, trotzdem, wo ich das Potenzial gesehen habe, dass es eine nicht so erfolgreiche Saison wird, formulieren wir es mal so, und sie am Ende trotzdem den fucking Super Bowl gewonnen haben. Also, ja. Das liegt halt zum großen Teil an Patrick Mahomes und wie gesagt, der Mann gehört auf die 1.
Ja, wir haben jetzt so lange über Allen und Burrow gesprochen und im Prinzip, Mahomes ist ja der Passer, der Burrow ist und der Creator, der Allen ist. Nicht unbedingt als Runner in erster Linie, auch wenn er das ja auch manchmal macht, aber halt, was er halt, wie er Plays kreieren kann. Und diese Kombination eben aus Playmaking-Qualitäten, Armtalent, Kreativität in seiner Spielweise und dann eben diese Instructure-Qualitäten, also was er eben ja wirklich auch, das ist ja dieses Down-for-Down-Passing, die Kombination, ich habe überlegt, jetzt seit ich aktiv Football schaue, 13, 14 Jahren, Aaron Rodgers in seiner Prime kommt dem am nächsten, finde ich. Aber ich habe das so auch einfach noch nicht gesehen. Und jetzt die Chiefs auch letztes Jahr wieder einfach die beste Passing Offense der Liga gehabt. Mit halt, ja, Travis Kelce, okay, aber die Leading Receiver dahinter waren halt Juju und Marcus Valdes-Scantling und Jerick McKinnon. Also, das ist jetzt nicht so das, wo du sagst, ja, der hat halt die Elite-Receiver oder sowas. Für mich die beste Mischung eben aus Playmaker und Instructure-Quarterback. Und das finde ich ja, das rundet diese Diskussion wunderbar ab, weil du sagst, Allen ist halt der noch ein bisschen mehr kreieren kann und Burrow ist der ein bisschen konstanter ist. Und Mahomes ist halt der King aus beidem. So. Und deswegen ist er der Beste.
Und ich bin der Erste, und das wisst ihr, wenn ich dann so Hot Takes aufstelle, dass die Chiefs irgendwie strugglen können, ich bin der Erste, der dann so eine Dominanz bröckeln sehen wollen würde. So ist es, glaube ich, richtig formuliert. Natürlich würde ich gerne dann so ein paar Schwächen bei Patrick Mahomes sehen. Da würde ich mich auch drauf stürzen. Aber die gibt es halt vielleicht mal in einzelnen Spielen.
Ja, so einzelne Durchhänger, wir hatten das ja oder, vorletztes Jahr ja, so ein bisschen.
Super Bowl, wenn ihm halt ständig 5 Leute irgendwie ins Gesicht springen. Klar. Ja, aber wer würde das nicht? Er hat seine Durchhänger und dazu muss man aber sagen, die meisten Durchhänger waren dann halt entweder nicht wirklich seine Schuld, halt wie zum Beispiel der Super Bowl, wo halt seine O-Line nichts entgegensetzen konnte, dem Bucks Pass Rush. Oder es sind halt Verletzung, wenn er angeschlagen spielt, dann merkt man, dass er ein Mensch ist. Dann menschelt es auch.
Also selbst dann, ehrlicherweise, ich meine, wir haben es ja letztes Jahr teilweise gesehen.
Der ist mit einem Bein gewinnt der Spiele. Ja. Also, das soll jetzt hier keine, wie soll das, wir wollen ihn ja nicht auf Händen tragen, aber trotzdem gibt es halt in meinen Augen keinen Case, keine Argumentation, die gegen Patrick Mahomes auf Platz 1 geht.
Es ist, also ich würde es vielleicht so formulieren, es ist schwer vorstellbar, dass wir hier in einem Jahr sitzen und nicht Mahomes an 1 haben.
Ja, außer eine schwere Verletzung könnte vielleicht früh die Saison beenden, aber das wollen wir nicht hoffen und davon gehen wir auch nicht aus. Und dann sehe ich es auch halte ich es für nahezu unmöglich, dass Patrick Mahomes diese Position nicht verteidigen kann. Also, das war unsere Top 10 Quarterbacks. Ich gehe noch mal durch von hinten nach vorne. Auf Platz 10, Geno Smith. Auf der 9, Dak Prescott. Auf Platz 8 Trevor Lawrence, die 7 ist Aaron Rodgers, dann kommt Lamar Jackson auf Platz 6. Die Top 5 angeführt von Jalen Hurts auf der 5, Justin Herbert auf der 4, Joe Burrow und Josh Allen auf einem gemeinsamen Platz 2 und über allen auf Platz 1 Patrick Mahomes. Zufrieden?
Alles in allem schon. Wir haben ja, ich hoffe, wir haben es gut erklärt, diese 10-11-12 Dynamik und dann diese Gruppe dahinter. Weil, wie gesagt, es gab da aus der Community den Wunsch, ob wir vielleicht da noch ein paar Namen zumindest sagen können. Also für mich eben, wie gesagt, es ist ein klares Tier eben. Cousins, Tannehill, Tua, Goff, Daniel Jones und so. Diese Gruppe, Derek Carr für mich da auch mit drin. Das ist so eine Gruppe, in der es natürlich auch Abstufungen gibt. Aber das ist so dieses Mittelfeld, wo ich bei keinem denke, dass der jetzt super schlecht sein wird nächstes Jahr. Aber auch bei keinem denke, dass der irgendwie in die Top 10, Top 9, Top 8 irgendwie klettert. Und dann gibt es halt einen Namen, der also wahnsinnig schwer irgendwie zu ranken ist, und das ist Deshaun Watson.
Ja. Deshaun Watson, ich weiß gar nicht, wo er gemeinsam gelandet wäre, aber wir haben ihn beide so in der Range 13 bis 17, 18.
Ja. Also ich habe ihn auf 17, ja.
Ich habe ihn auf 13. es ist halt super schwierig. Genau. Also, wir wissen, zu was er mal in der Lage war. Das ist Jahre her. Und das, was er gezeigt hat, nachdem er zurückkam letztes Jahr bei den Browns, war mehr als underwhelming. Mhm. Das ist halt einer der wenigen, der absolut das Potenzial hat, nächstes Jahr in die Top 8 zu kommen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass er nächstes Jahr nicht mehr in den Top 15 ist.
Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, es ist nicht unbedingt ein Make-or-Break-Jahr in dem Sinne, weil dafür haben die Browns zu viel Geld ihm garantiert. Ja. Aber ich glaube, es ist ein richtungsweisendes Jahr, weil danach werden wir schon relativ klar sagen können, gibt es diese Elite-Quarterback-Version noch, die er vor 3 Jahren aufs Feld gebracht hat, oder gibt es sie einfach nicht mehr? Weil jetzt noch mal eine ganze Saison irgendwie als der 16, 17, 18 beste Quarterback, dann muss man halt schon sagen, ja gut, dann ist das jetzt halt vielleicht durch. Aber ihn zu, also er ist fast so ein bisschen außer Konkurrenz. Ich habe jetzt, also 17 ist ja so genau in der Mitte irgendwo. Aber fand ich halt sehr, sehr schwer, ihn zu ranken. Und dann gibt es natürlich einige, die generell in die Top 20 klettern könnten und die manche auch sehr, sehr hoch ranken schon. Justin Fields wäre so ein Beispiel. Du hattest ihn, glaube ich,
borderline. Ich hatte ihn in den Top 20 mit drin.
Genau, ja. Ich hatte ihn knapp draußen noch.
Knapp, ja.
Brock Purdy, auch so ein Kandidat, wer weiß.
Ey, der ist bei mir auf Platz 20 gewesen. Mhm. Aber nur, weil ich gesehen habe, wo ich Geno Smith habe. Und ich musste diesen Spielen, die er gezeigt hat, irgendwo Respekt zollen. Ich finde, es ist absolut angemessen.
Ja, also und dann haben wir natürlich auch eine starke Rookie-Klasse dieses Jahr. Also wir haben das auch bei den Running Backs so ein bisschen drüber gesprochen. Bei den Quarterbacks gibt es natürlich ein paar offensichtliche Kandidaten, wo welche in die Top 20 zumindest mal klettern könnten in der kommenden Saison. Und dann der ein oder andere Veteran wird sicher auch wieder rausfallen.
Ja, wir hören uns dann in einem Jahr wieder, was die Quarterbacks angeht. Wir hören uns aber nächste Woche schon wieder, was Ranken allgemein angeht. Und Stichwort Ranken, auf unserem Discord-Channel, wo alle Supporter, alle Patreon-Supporter sich austauschen können, da gab es auch ein Umfrage-Ranking. Mhm, ja. Haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt gehabt. Da haben knapp 100 Leute mitgemacht. Und es ist erstaunlich, wie gut wir unsere Community erzogen haben. Nein, ich finde es aber erstaunlich, wie nah das Ranking, was daraus gekommen ist, an unserem Ranking ist. Also die großen Unterschiede. Trevor Lawrence ist da sehr hoch. Das fand ich dann schon ein bisschen zu hoch, ehrlich gesagt.
Und da ist Fields aber zum Beispiel auch hoch. Und Fields ist in dem Ranking auf 14 gelandet. Ich glaube, in unserem wenn wir das Konsens-Ranking weitergerechnet hätten, wäre er irgendwie so auf 20 oder so gewesen. Mhm. Aber wenn du jetzt dir so in der US-Medienlandschaft, wenn du dir so Quarterback, Offseason-Quarterback-Rankings und sowas anguckst, dann ist Fields ganz oft schon so in dieser Top-15-Gruppe mit drin. Und da sehe ich ihn halt noch gar nicht. Dafür ist er als Passer in meinen Augen noch deutlich zu weit weg.
Das bringt nichts, wenn du einfach 80.000 Scrambling Yards irgendwie erläufst, weil es ist immer noch die Position der Quarterbacks. Genauso wie ich letztes Jahr gesagt habe, ja, ist ja gut, wenn ein Running Back einen Ball fangen kann und eine Route laufen kann. Du solltest schon den Ball aber trotzdem am Boden bewegen können, weil dafür bist du eigentlich hauptsächlich da. Ja. Und so ist es bei Quarterbacks, finde ich, auch ein bisschen. Also schaut da gerne sonst mal rein, wenn gibt's ihr auch, uns bei Patreon supportet.
Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber gibt es auch für die Receiver. Also
die Umfrage läuft schon.
Könnt ihr dann auch, da könnt ihr dann mitmachen. Und wenn wir dann mehr als 93 haben, dann ist es natürlich auch noch repräsentativer.
Genau, da ist die Sample Size etwas größer, aber gutes Stichwort. Nächste Woche gibt es eine Top 10 Wide Receiver in der NFL. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback zu unserem Quarterback Ranking natürlich überall da, wo es möglich ist. Folgt uns gerne zum Beispiel bei Instagram, bei Twitter und auf allen anderen Plattformen. Lasst gerne eine Bewertung da auf eurer Podcast-Plattform. Ich habe nichts mehr zu sagen. Du, Adrian?
Vielleicht letzter Punkt noch, weil die Frage aufkam, es wird eine Defense-Folge geben, ja. Viele von euch haben jetzt schon gefragt, ja, macht ihr irgendwie auch Cornerbacks oder sowas? Also es wird auf jeden Fall eine Defense-Folge geben. Wie wir die genau dann machen, das werden wir euch noch sagen, aber es wird auch was zur Defense geben.
Genau, wir haben leider nicht mehr genügend Wochen vor der NFL, um jetzt zum Beispiel Cornerbacks, Pass-Rusher und alles im Detail durchzugehen, aber wir werden eine Defense-Folge machen, wie du schon gesagt hast. Das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche, beziehungsweise eine schöne Zeit bis Donnerstag, weil da gibt es die nächste Division Preview. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.